Mensch, das nenne ich Timing. Jetzt, wo die auf Nitro im Fernsehen Alf wiederholen, kommen wir auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts mit Alfs Superhitparade daher.
Also, sperrt eure Katzen weg und dann ist alles null Problemo. Ha, ha, ha.
Team Tonträger präsentiert Sampler Stories. Julia Röhl und Björn Strössner über die besten, naja, sagen wir mal, die interessantesten Sampler der Popgeschichte. Diesmal
Alf Superhitparade Volume 1.
Gibt's nicht nur als Podcast pur, sondern auch mit Musik. Alle Infos auf samplerstories.de.
Wenn die sich die Mühe machen und das jetzt zum x-ten Mal wiederholen, kann ich es mir jetzt vielleicht doch endlich mal anschauen.
Was? Also, du hast nie Alf gesehen?
Nö, aber ich fand, der ist ein süßes Kuscheltier eigentlich.
Krass. Also, wie konnte das an dir vorbeigehen? Weil ich sehe es ein bei der Erstausstrahlung 1988, da warst du -5. Aber das ist doch gefühlt seitdem immer wieder irgendwo wiederholt worden.
Ja, ich kenn's ja auch, aber hab dann halt, wo es 1000-mal wiederholt wurde, auch irgendwie immer weiter geskippt. Hat mich nicht so gecatcht.
Okay, ich versuche dir kurz die Faszination zu erklären, dich da abzudaten. Anfang 1988, ZDF-Vorabendprogramm, da kracht eben der außerirdische Gordon Shumway, alias Alf, mit seinem Raumschiff in die Garage der Familie Tenner. Sein Heimatplanet Melmac ist gerade explodiert und jetzt bringt er halt das Leben der amerikanischen Durchschnittsfamilie da durcheinander. Und das war zumindest am Anfang saulustig.
Und dann kamen Mulder und Scully und dann war Alf erledigt, oder wie?
Nicht ganz, aber die Gags waren halt nach circa 100 Folgen irgendwie ausgelutscht. Aber 1988 war Alf wirklich ein Riesenphänomen. Großes Entertainment. Ausdrücke aus der Serie wie eben Null Problemo sind in die Alltagssprache eingeflossen. Vielleicht auch sogar bei dir?
Geht so.
Tatsächlich hat man auch so getan, als gibt's Alf wirklich. Also die Bravo hat zum Beispiel Interviews mit ihm geführt.
Oi, ein Interview mit einem Kuscheltier.
Einem Außerirdischen, bitte. Entschuldigung, meine ersten Interviewpartner waren auch meine Kuscheltiere.
Oh.
Die waren ein bisschen wortkarg, aber...
Ein klassischer Babybjörn.
War ein gutes Journalistentraining. Weil bis man denen was aus der Nase gezogen hat, hui.
Aber zurück zu Alf.
Ja, es war eben eine riesen Merchandise-Geschichte. Also Alf-Plüschfiguren waren teilweise in den 80ern so knapp wie heutzutage Impfstoff. Es gab die ganze Palette mit Büchern, Kalendern, Bleistiften, Tassen. Alf war wirklich überall. Er hat auch gesungen. Also sowohl die amerikanische Synchronstimme der Puppe als auch die deutsche haben als Alf Lieder aufgenommen.
Die deutsche Stimme von Alf kenne ich nur aus dem Dschungelcamp.
Ich aus dem Aufzug.
What?
Ja, Tommy Pieper, eigentlich Schauspieler und Synchronsprecher. Eine Stimme, die man aus vielen Produktionen der 70er und 80er Jahre heraushört. Und jetzt verrate ich was sehr Intimes aus dem Bayerischen Rundfunk. Die Bayern 3 Studios grenzen dort an die Hörspielstudios. Also das ist dieselbe Etage. Und ich steige da zum Feierabend in den Aufzug und dann schlüpft noch einer mit rein. Und ich denke mir so, boah, der sieht ein bisschen aus wie Tommy Pieper. War mir jetzt aber nicht so wirklich sicher und dann spricht man ja auch nicht einfach fremde Leute im Aufzug an. Und als er dann beim Rausgehen von der Frau am Empfang sich verabschiedet hat, mit dieser typischen Stimme, dann war mir eben klar, ich bin gerade mit Alf Aufzug gefahren.
Oh.
Da habe ich mich gefreut wie so ein kleiner Junge und habe meinen Job sehr geliebt in diesem Moment.
Ja, ein ganz, ganz, ganz großer Tag im Leben des Björn Strössner. Also du warst richtiger Alf-Fan.
Also die ersten Folgen fand ich wirklich zum Brüllen komisch. Ich habe auch die Bücher fleißig gelesen und zu Weihnachten dann eben das ein oder andere Alf-Goodie von meinen Eltern bekommen.
Klar, und dann musste Alf natürlich auch noch dazu herhalten, Musik zu verkaufen mit der Reihe eben Alfs Superhit-Parade.
Parallel zu Roddys Popshow und Larry präsentiert und Formel 1 und so weiter gab es eben auch 7-mal Alfs Superhit-Parade. Waren jetzt nicht nur Mega-Hits drauf. Also schon auch so ein paar Lieder, die waren nirgends in den Charts. Nicht mal auf dem Melmac. Wahrscheinlich nicht mal in Schlumpfhausen.
Aber deswegen ist es ja perfekt für unsere Sampler-Stories, weil schon auch ein paar Perlen drauf versteckt sind. Und die sind es wert, sich mal wieder ordentlich anzuhören. Und wir legen mal Volume 1 von Alf Superhit-Parade ein. Und es geht los mit Big Fun von Inner City. Die ersten Textzeilen lauten: We don't really need a crowd to have a party, just a funky beat, and you to get it started, and oh, we're dancing the night away.
Spricht uns doch aus der Seele, Björn, oder?
Das ist quasi die Corona-Party, ne? Schon im Jahr 1988 angefangen, einfach zu Hause aufdrehen und gute Laune.
Definitiv.
Kanntest du die Nummer? Wie findest du die Nummer?
Also ich kenne Inner City, Ich kannte aber tatsächlich die Version nicht. Ich kenne Inner City von ihrem Song oder mit ihrem Song Good Life, weil eine Freundin von mir und eine meiner Lieblings-DJs auch den Song sehr, sehr gerne auflegt, also jetzt Good Life. Und daher kannte ich jetzt Inner City, aber Big Fun hat mir noch gar nichts gesagt gehabt. Die Songs passen recht gut zueinander, sagen wir es mal so, und hat mich gleich mal zum Tanzen gebracht.
Ja, die waren auch fast gleichzeitig in den Charts. Big Fun war die erste und Good Life dann die zweite Single in den Top Ten. Das lief bei uns so unter dem Label Acid House. Also wenn man es ganz genau nimmt, ist es natürlich Detroit House. Aber Acid House hieß Ende der 80er das, was in den 90ern dann Rave und Techno geworden ist. Viele der Top-DJs der 90er Jahre haben eben Ende der 80er in dieser Welle schon mal ein bisschen Chartluft schnuppern können. Meistens klebte da eben so ein gelber Smiley auf den Platten als Logo. Ja, und in den 80ern hat man eben wirklich noch Smiley gesagt und auch nicht Emoji. Und auch sonst waren das schon ähnliche Diskussionen. Also, das ist ja nur so elektronische Musik. Pfui, die nehmen ja alle Drogen. Und die Fans von Acid Parties haben sich dann auch mit den gleichen Argumenten verteidigt wie Techno-Fans in den 90ern.
Zu Recht, denn ist tatsächlich eine Musikrichtung, die ich echt auch sehr cool finde. Wie gesagt, eine Freundin von mir, ein Lieblings-DJ eben, die ihren Stil auch so beschreibt immer noch als Acid House. Tatsächlich.
Wie eben jeder Trend aus dem Untergrund gab es da so kommerzielle Ausläufer. Big Fun hat eben schon sehr poppig geklungen, war, ist ja eigentlich auch eine schöne Melodie. Man kann jetzt drüber streiten, will man die Beats so haben oder ein bisschen langsamer oder so sonst was. Und das war dann eben so quasi der Acid House für den Hausgebrauch im Rheinhaus, also in den Charts war das dann eben. Und dann wurde mir als Kleinstadt-Teenie im Bayreuther Rheinhaus dadurch gezeigt, wie die großen Leute in der Großstadt in dem Club da so feiern. Nämlich mit Inner City und Big Fun wahrscheinlich. Habe ich mir so ausgemalt in meinem Kinderzimmer.
Und die hatten, glaube ich, eine Menge Spaß dabei.
Das war dann wirklich so ein Grund, sich solche Sampler zu kaufen, weil das Zeug war eben in den Charts, vor allem in England war viel aus dieser Richtung in der Hitparade. Es lief aber nicht im Radio, weil dafür waren einfach die Dancebeats noch zu krass. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Heute ist es eher so, wie du hast keinen Dancebeat, dann kommst du nicht ins Radio. Und damals eher umgekehrt, da war das so ein bisschen zu wild. Es lief aber eben viel im Musikfernsehen. Auch die nächste Nummer kommt so aus dieser Richtung. Das ist Stand Up For Your Love Rights von Yes.
Hat mich gleich wieder auch gut mitgenommen als zweiten Titel auf der Platte. Kannte ich jetzt gar nicht tatsächlich. Also kenne ich auch keinen anderen Song von. War mir jetzt komplett neu, aber hat mich abgeholt.
Wahrscheinlich, wenn du jetzt The Only Way Is Up von ihr hörst, wirst du sagen, ah. Der erste Hit war als Stimme von Cold Cut, auch so ein DJ-Team, Doctor in the House. Yes arbeitete vor dem Durchbruch am Postschalter und als Fahrkartenkontrolleurin in der U-Bahn.
Das ist doch wieder Pub-Quiz-Wissen hier vielleicht.
Und dann war sie Stylistin von Popstars wie Nick Kershaw oder George Michael und hat dann da gesagt, sorry, aber die beiden, die wussten immer genau, was sie wollten, da konntest du als Stylistin nichts mehr machen. Ja? Also da war nichts mehr mit hier, zieh mal die Klamotten an. Und dieses Modebewusstsein hat man wirklich gemerkt, weil ich hatte so den Eindruck, so wie Yes haben sich dann viele angezogen für die Disco. Also so irgendwie, ich glaube, so Leggings, Radlerhosen, eine Cappy, irgendwelche Jeanswesten und das alles noch so lustig kombiniert. Also würde ich jetzt mal behaupten wollen, in der dunklen Erinnerung, wobei Mode damals und auch heute nicht mein Schwerpunkt ist, aber ich glaube, Yes war da so ein bisschen das Role Model für viele, wie gehe ich jetzt abends weg?
Ich habe mir das Musikvideo natürlich auch dazu angeschaut und kann ich mir gut vorstellen. Also ich fand 1A top gestylt, habe ich mir gedacht, kann ich mir vielleicht auch heute wieder ein paar Sachen von abgucken.
Und sie ist eine gute Sängerin. Also sie war auch in den 90ern immer noch mit so ein paar Soul-Ballädchen im Radio ganz gut dabei.
Voll. Der nächste Song auf Alfs Superhit-Parade ist Bill Withers mit Lovely Day. Und das ist jetzt ein super lustiger Zufall tatsächlich, weil ich diesen Song vor ungefähr 2 bis 3 Wochen wiederentdeckt habe für mich und der seitdem bei mir wieder durchrotiert, immer und immer wieder jeden Tag, weil man zudem einfach super aufstehen kann. Also wenn du schlechte Laune hast, dann machst du den an und dann geht's dir gut. Ich habe nämlich so eine Feeling Good Playlist, so eine Stimmungsplaylist auf Spotify vor ein paar Wochen entdeckt und da ist der drauf und die lasse ich dann immer so morgens durchlaufen und bei dem Song tatsächlich skippe ich auch immer noch mal einmal zurück. Also den höre ich immer 2-mal an, wenn ich die Playlist durchhöre. Ganz, ganz toller Song, finde ich.
Aber es ist natürlich erstmal seltsam. Das ist ein Song, der auf unglaublich vielen 80er-Jahre-Samplern drauf ist. Obwohl Lovely Day aus dem Jahr 1977 stammt.
Skandal!
Es ist hier ja auch der Sunshine-Mix. Ein Remix von Ben Liebrand. Das war einer der Remixer der 80er. Wir hatten ja schon vor allem jetzt bei Kuschelrock viel über die Oldie-Welle in den 80ern gesprochen, dass da eben Songs aus den 60er oder 70er Jahren nochmal veröffentlicht worden sind und wieder in die Charts gekommen sind. Und da schwamm eben auch Lovely Day von Bill Withers ganz gut mit. Und es war tatsächlich, kann ich mich eben auch erinnern, im Fernsehen immer so ein komisches Bild, denn Bill Withers war wirklich einer, der dann noch gerne mit aufgetreten ist. Und dann kommt er also in diese Sendungen mit lauter Teenagern im Publikum und steht da so als schüchterner, ich sag mal, Best-Ager im Kaufhauspulli und tapst da lustig über die Bühne, fast schon gefangen zwischen jungen Tänzerinnen. Ist ein toller Künstler, eine tolle Soul-Stimme, aber halt wirklich eher so ein schüchterner Kerl und man hat irgendwie so fast den Eindruck, das ist ihm jetzt gerade unangenehm.
Ja, aber wenn er Spaß dran gehabt hat, umso schöner. Auf jeden Fall hat er uns so den Song nochmal länger beschert. Finde ich super.
Der Song ist ja auch berühmt für das Lovely Day.
Lovely Day, Lovely Day, Lovely Day.
Hast du gestoppt? Also Bill Withers zieht den Ton 18 Sekunden lang. Das ist eine der längsten Noten aller Zeiten in den Charts.
Hat er das auch wirklich live so hinbekommen schon, oder?
Ja, es ist eben eine interessante Diskussion. Ich habe dann auch, das ist auch so ein kleiner Punkt, da kann man sich dann quasi die ganze Nacht lang im Internet vergraben in die Diskussion. Also es gibt auf jeden Fall mittlerweile Summer Moved On von Aha. Da hält Morten Harkett 20 Sekunden lang die Note. Und Bill Withers eben 18 Sekunden. Und da ist man sich recht sicher, weil man das auch live erlebt hat, dass beide das wirklich können. Und dann gibt es eben die Diskussion im Internet, dass ein anderer Nummer 1-Hit aus Amerika, nämlich When I'm With You von Sheriff, auch eine relativ lange Note drin hat, die so 19 Sekunden lang dauert. Aber da vermutet man, dass das im Studio zusammen gepitcht worden ist.
Ah, okay. Aber crazy, Mann. 20 Sekunden. Hast du das mal ausprobiert, nachzumachen? Ist wie, also
ja, gerade eben.
Ist ein Sackschwer. Ja, also Raucher waren die auf jeden Fall nicht.
Tja, Julia, dann brauchst du es jetzt ja gar nicht erst probieren. Ich kann noch einen Pub-Quiz-Fact zu Bill Withers hinzuschieben. Gitarre spielt ein gewisser Ray Parker Jr. Das ist der mit Ghostbusters.
Ui!
Und wenn ich es gerade schon vom Best-Ager zwischen den jungen Leuten hatte mit Bill Withers, kommen wir gleich zum nächsten. Tom Jones mit Art of Noise und Kiss.
Tom Jones finde ich ja klasse, tatsächlich. She's a Lady habe ich, glaube ich, auch einen Song, den ich als Kind rauf und runter gehört habe, mit dem ich, glaube ich, meiner Mama hart auf den Keks gegangen bin, zu dem ich so als kleines Mädchen immer durchs Haus getanzt bin. Ob es jetzt das Cover gebraucht hätte, weiß ich nicht. Ich hatte das tatsächlich auch nicht mehr so im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich es einfach verdrängt habe oder ob ich es tatsächlich nicht wusste, dass er Kiss gecovert hat von Prince. Aber an sich Tom Jones, hammer Musiker.
Ja, ich war da wirklich so hin und her gerissen, weil die Coverversion kam yep. Gerade mal 2 Jahre nach dem Original, da dachte ich irgendwie so, warum? Und dann fand ich Tom Jones auch merkwürdig, weil tatsächlich hatte ich den vorher gar nicht wahrgenommen. Und dann, okay, das ist doch dieser Schnulzenheini. Und dass es aber im Prinzip wirklich ein cooler Opa ist, ja, hat sich dann erst im Laufe der Zeit erschlossen. Eben klar, dass so einer mit Art of Noise zusammenarbeitet, die ja wirklich Wegweiser in Sachen Synthesizer-Musik waren, ist ja schon mal cool und nicht selbstverständlich. Und dass halt wirklich Tom Jones das immer wieder auch macht. Also natürlich hat er nach wie vor seine Las Vegas-Dinger, da haben ihn Art of Noise Alben auch entdeckt. Da haben wir eben gesehen, der singt da Kiss von Prince und gesagt, ach, das machen wir mal mit ihm zusammen. Dass der erstens mal sowas mitmacht, ist schon cool. Und dass das ja kein Einzelbeispiel ist, sondern dass der wirklich eine coole Stimme hat. Und dass er sagt, ja, ich bediene alle. Also ich mache weiterhin auch meine, sag ich mal, Oma-Schnulzen. Aber ich bin auch immer wieder da, wenn es darum geht, mit jungen Leuten was zu machen und dann eben in den 90ern diese Platte mit Robbie Williams und Stereophonics und Moose T, Sex Bomb und die Cardigans waren noch mit dabei. Also einfach diese Coolness zu sagen, ja, ich habe Lust Musik zu machen und wer da kommt und mit mir was machen will, leih ich gerne meine Stimme.
Finde ich extrem lässig, halt auch, also zeigt natürlich auch ein bisschen von Anpassungsfähigkeit, aber halt auch einfach von Flexibilität so, ne? Also weil ich meine, klar, viele große Künstler legen sich ja im Laufe ihrer Karriere so eine gewisse Attitude zu und werden vielleicht auch hin und wieder, nein, also dann so ein bisschen arrogant, nein, das ist jetzt nicht mein Ding und das ist nicht meine Musik und das mache ich nicht, aber finde ich lässig von ihm, dass er da so flexibel ist und auch bereit für neue Dinge.
Sich eben auch auf Sachen einlassen, genauso wie wir uns auch auf Songs einlassen, die wir vielleicht früher nicht mochten und jetzt beim Wiederhören sagen, gar nicht mal so schlecht, hat die Julia gesagt, soll ich sagen.
Ja, vielleicht kriegt mich Kate Bush doch noch irgendwann, schauen wir mal. Aber bis dahin kommt noch ein altbekannter Freund quasi, Der nächste Song nämlich auf Alfs Superhit-Parade ist Heaven 17. Und wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir die letztes Mal erst.
Bei Formel 1, richtig.
Genau, mit Temptation. Aber hier ist es jetzt The Ballad of Go-Go Brown.
Und das war leider ein ziemlicher Flop, weil da viele gedacht haben, Heaven 17, das ist doch eine Synthie-Pop-Band und plötzlich kommen die mit Gitarre daher und es klingt so nach Country. Es gab auch gar kein offizielles Video für die Nummer und so lief die zwar ein bisschen im deutschen Radio und sie ist auch auf relativ vielen Samplern drauf. Ich habe die noch auf 2-3 Dingern, aber in den Charts eher so Fehlanzeige und auch wenn man... Ich habe den Fehler gemacht und mir ein bisschen Kritiken aus der Zeit durchgelesen.
Was machst du denn für Sachen?
Da mochte ich dann plötzlich, ja, dann traut man sich gar nicht mehr sagen, dass man Heaven 17 eigentlich schon sehr mag. Also das kam so gar nicht gut an.
Ehrlich gesagt, mich hat es auch ein bisschen gerissen bei dem Song, weil ich las dann Heaven 17 and The Ballad of Go-Go Brown und dachte dann so, Moment mal, Heaven 17, die hatten wir doch gerade erst. Und dann musste ich aber tatsächlich mich zurückerinnern an, wie war das nochmal, wie hat Temptation mal geklungen, weil das halt so völlig weg davon geht irgendwie. Und ich erstmal so, mich musikalisch erstmal wieder einordnen musste quasi diese Band für mich. Mich hat's voll gerissen. Also wirklich dieses ein bisschen Bluesrock-Country-mäßige habe ich nicht kommen sehen.
Nehmen wir mal Oasis, ja, wenn du quasi immer wieder das gleiche Album aufnimmst, dann heißt es irgendwie, oh, die treten aber auch auf der Stelle. Wenn du jetzt wie ja, Blur plötzlich mal was anderes probierst, dann heißt es, hoppala, was ist denn jetzt los? Früher waren sie besser. Also du magst es als Musiker am Ende des Tages eh niemandem recht.
Wobei es nicht ums Rechtmachen hier an dieser Stelle bei mir geht, weil ich persönlich fand den Song nicht so schlecht. Also es hat mich einfach ein bisschen irritiert kurz, weil ich sie halt anders in Erinnerung hatte. Aber ich fand den Song nicht kacke. Also ich habe ihn danach nochmal angehört tatsächlich.
Tatsächlich war das jetzt auch nie ein Song, den ich weitergeskippt habe.
Magical Moments von Tao, der 6. Song auf Alfs Superhit-Parade, kannte ich überhaupt nicht. Hat mir nichts gesagt und fand ich persönlich jetzt auch verzichtbar.
Aber ist doch eine schöne Radionummer.
Ist okay, ist okay.
Du redest dich hier übrigens gerade um große berufliche Perspektiven. Denn Tao, das ist im Prinzip ein Überbleibsel der legendären Band Lake. Die hatten eben diesen sehr charmanten Radiohit Magical Moments noch in den späten 80ern. Und der Schlagzeuger Udo Dahmen ist künstlerischer Direktor und Professor der Popakademie Baden-Württemberg.
Ui.
Also der ist quasi der Chef. Man könnte auch sagen, er ist schuld an dem ganzen Kladderadatsch, der da rauskommt.
Naja.
Aber das sage ich natürlich jetzt nicht, sondern ich sage, Bewerbung schreiben, also lieber Professor Dahmen, wenn Sie zwei Top-Dozenten über die Geschichte der Popmusik engagieren wollen, Frau Magister Röhl und Herr Magister Strössner stehen gerne zu Ihrer Verfügung. Für Geld dozieren wir eigentlich fast über alles.
Oder wir rufen einfach mal an, hey Udo. Komm, wir haben da was.
Oder wir sagen auch gerne mal, wenn da einer kommt von der Popakademie mit einem Song, na, das ist nix. Also professionell sagen wir das. Wir sagen das sehr professionell.
Kommen wir zu schöneren Dingen, und zwar Chris de Burgh mit Missing You. Ich mag Chris de Burgh wirklich eigentlich echt gerne, hab ihn zumindest früher sehr gerne gemocht. Ich hab jetzt aufgrund dieser Platte mal wieder ein paar ältere Songs reingehört und habe festgestellt, okay, so ganz ist es nicht mehr mein Fall. Aber ein Song, der mich, glaube ich, mein Leben lang begleiten wird oder den ich mein Leben lang feiern werde, High on Emotion, ist schon ein geiles Teil.
Also ich mag im Prinzip den rockigen Chris de Burgh. Ja, so diesen Missing You, Lady in Red, softpoppigen Chris de Burgh, Mai. Ich habe mir jetzt überlegt, ich könnte natürlich über die Bedeutung von Chris de Burgh in der Popmusikgeschichte erzählen. Aber ich glaube, das mache ich dann, wenn Professor Dahmen mich an der Popakademie engagiert. Ich könnte jetzt auch in das Gefrotzel damit einstimmen, dass alle machen von wegen Spießerpop und Famous in Germany und sowas.
Ach, pappalapapp.
Lass ich mal, denn Chris de Burgh hat eine enge Verbindung zu meiner Heimatstadt, zu Bayreuth. Denn er hat von dort seine Pflastersteine.
Deine Pflastersteine.
Genau, Chris de Burgh hat Haus gebaut und hat auf der ganzen Welt, immer wenn er auf Tour war, irgendwo geguckt, wo finde ich denn tolle Pflastersteine für meine Hofeinfahrt. Und dann geht er eines Morgens nach einem Konzert in Bayreuth, das ist erstmal erwähnenswert, dass ein Rockstar wie Chris de Burgh in Bayreuth spielt, weil da spielen leider nicht so viele große Popstars. Also Chris de Burgh spielt in Bayreuth, geht aus seinem Hotel am Bahnhof raus, sieht Bauarbeiter und sagt, boah, diese Pflastersteine muss ich haben.
Hat Bayreuth so krasse Pflastersteine oder was können die?
Ja, ich darf jetzt keine Werbung machen, aber das waren wirklich genau die Pflastersteine, die er sich für seine Hofeinfahrt schon immer gewünscht hat. Und dann geht also der kleine Christa Berg zu den Bayreuther Bauarbeitern hin und sagt, I want to have these cobblestones. Das ist ein Moment der Musikgeschichte, in dem ich gerne dabei gewesen wäre, weil ich mir dann vorstellen kann, dass die Bauarbeiter sagen, wenn Christa Berg kommt und sagt, I want to have these cobblestones, Wurstbühler, ich kenne bloß die Rolling Stones, ja? Und dann sehen die, da klar will Pflasterstar. Ja, also er hat dann irgendwie noch ein Jahr gebraucht, bis er das logistisch auf die Reihe gekriegt hat, dass die mit dem Zug nach Irland gefahren worden sind. Und so war er dann immer in seinem Anwesen, das er, glaube ich, mittlerweile verkauft hat, ein Stück Bayreuth bei Christa Berg. Ein Stück von meiner Heimat.
Oh, das verbindet euch auf ewig, Björn.
Wahrscheinlich. Björn Strössner, der Mann aus der Stadt, aus der Christa Berg seine Pflastersteine hat. Ich glaube auch, das Ortsschild von Bayreuth wird umgeschrieben. Also da steht nicht mehr Festspiele und Universitätsstadt, sondern da steht jetzt Christa Bergs Pflastersteine-Stadt.
Und jetzt treiben wir den Frauenanteil hier mal wieder ein bisschen nach oben. Wir kommen zu Sam Brown mit Stop, mit einem Ausrufezeichen. Zu Recht, ganz toller Song, den ich tatsächlich auch mal wieder nett von Sam Brown im Original kannte. Also ich habe diesen Song nicht das erste Mal in meinem Leben von Sam Brown gehört, sondern natürlich von Jamelia, weil wer diesen Podcast aufmerksam verfolgt, weiß, ich gucke gerne Bridget Jones. Und da hat Jamelia mal eine Coverversion für diesen Film von dem Song gemacht. Die hat dann frecherweise das Ausrufezeichen einfach weggelassen. Tatsächlich ein super, super Song, den ich gefühlt 50 Trilliarden Mal in meinem Leben schon gehört habe. Der lief auch ganz, ganz viel auf Repeat.
Sam Brown ist ja eigentlich eine sehr erfolgreiche Background-Sängerin. Das war schon ihre Mama. Die hat dann natürlich auch bei Stop im Background gesungen. Auch ihr Vater Joe Brown ist seit den 50er Jahren eine ganz große Nummer im britischen Entertainment-Geschäft. Sam Brown hat jetzt leider nur diesen einen großen Hit gehabt. Unfair, denn auch nach Stop gab es noch sehr viele schöne Songs von ihr, so With a Little Love und Kissing Gate, alles schöner Radiopop, Edelpop.
Unfair, sagt er da.
Aber wir müssen uns eher keine Sorgen um sie machen, denn sie war vor diesem Hit schon als Background-Sängerin sehr gefragt. Ist es nach wie vor? Sie ist oft bei Pink Floyd auch zu hören.
Kann einen schlechter treffen, definitiv. Alles richtig gemacht, Sam. Und da gesetzt sich als nächstes ein guter Mann dazu, und zwar Elton John.
A Word in Spanish.
Ich bin ja großer Elton John-Fan. Ich mochte Rocketman auch echt gerne. Den haben ja viele nicht so gut gefunden, kritisiert. Aber gut, ich bin auch Musical-Fan.
Ah.
Vielleicht liegt es ein bisschen daran.
Nochmal ein Film, den du gesehen hast. Ich bin erstaunt.
Also bitte. Vorhin fiel auch schon Stichwort Ghostbusters. Habe ich auch gesehen, Björn.
Ja, du magst dich.
Ne? Langsam wird's. Wie fandst du Rocketman?
Ja, auch gut. Er stinkt natürlich ein bisschen ab gegen Bohemian Rhapsody. Aber grundsätzlich guter Film, kann man empfehlen. Da empfehle ich aber auch gleich noch die Autobiografie Ich, Elton John. Sehr unterhaltsam zu lesen, lauter lustige Anekdoten, was ein Elton John so mit Stars wie Bob Dylan erlebt hat beim Charadespielen. A Word in Spanish ist jetzt nicht der berühmteste Elton John-Hit, ist nett. Und ich finde da bemerkenswert, dass auf als Superhit-Parade erstaunlich viel erwachsene Musik ist. Also wirklich so alte Helden wie Elton John, und wirklich so erwachsener Pop und eben nicht die Teenie-Stars der Zeit wie Bros oder Samantha Fox, wo man ja eben wirklich jetzt denken könnte, marketingtechnisch, Alf ist eher so ein Thema für Kinder, für Teenies. Und die CD-Zusammenstellung war dann doch vergleichsweise erwachsen.
Ja, jetzt wo du sagst, stimmt schon.
Das sieht man auch beim nächsten Thema, bei Gentlemen Without Weapons, Unconditional Love. Da dachte ich erst, das ist jetzt Füllmaterial, weil das habe ich never ever vorher irgendwo gehört, war nirgendwo in den Charts. Und dann bin ich nochmal tiefer eingetaucht und hoppala, das ist eben ja wirklich das Schöne an unseren Sampler Stories, dieses Wieder- oder in dem Fall das Neuentdecken. Das sind wirklich drei englische Studiofüchse, die allesamt große Verdienste hatten. Der eine war im Bereich Filmmusik unterwegs oder ist noch im Bereich Filmmusik viel unterwegs. Der andere hat Rhythms del Mundo produziert, also die Musiker des Buena Vista Social Clubs. Der dritte hat vor allem die Britpop-Legenden The Jam und noch ganz viele mehr begleitet. Also das sind wirklich so Soundtüftler. Und die haben auf ihrem Album Töne aus der Natur aufgenommen, gesampelt und haben dann eben keine anderen Instrumente benutzt. Also wirklich so ein bisschen Musik-Frickler-Liebhaber-Musik.
Ja, ein bisschen experimenteller halt.
Eigentlich erstaunlich, dass es kein Hit geworden ist. Es ist so ein typisches Beispiel von knapp daneben, weil es war schon die Zeit für so eine Musik 1988. Also da gab es Mori Kanté aus Afrika oder Ofra Haza aus Israel, die plötzlich in den Charts waren. Also man war da schon sehr offen für Musik aus anderen Ländern. Das wurde meistens nochmal irgendwie europäisch drüber produziert. Aber so grundsätzlich die Lust an, damals hat man es Weltmusik genannt oder Ethnopop, die war schon da. Wir kommen ja auch gleich noch zur Musik aus Südkorea. Interessanterweise war ein paar Jahre später sowas dann von Deep Forest oder von Enigma in den Charts. Also dieser Soundmix war dann wirklich sehr erfolgreich, aber die Gentlemen Without Weapons waren irgendwie zu ihrem Nachteil 4 Jahre zu früh.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht einfach so ein Ticken vor ihrer Zeit, ne? Vielleicht eine Menge andere Bands Inspiration geliefert wenigstens, so auch schön.
Das zeigt aber auch so eine Gesetzmäßigkeit der Popmusik. Du musst halt wirklich zur richtigen Zeit mit dem richtigen Lied am richtigen Ort sein. Gibt es ja auch viele Beispiele, wo man sagt, naja, warum war das jetzt kein Hit und das dann schon? Ja, es sind manchmal Kleinigkeiten.
Timing is a bitch.
Sag's doch gleich so, dann spare ich mir meinen Schwurbel hier.
Wir kommen zu Tony Carey mit Room with a View.
Riesenhit. Dem muss ich jetzt erstmal sagen, dass Tony Carey nicht verwandt ist mit Mariah Carey.
Schritt 1. Schritt 2. Trotzdem hat man bei ihm, wie ich finde, oder wie mir scheint, auch irgendwie nur Heususe angekreuzt. Also ist jetzt irgendwie gar nicht meins. Ich fand es ganz schön austauschbar irgendwie. Überflüssig auch. Wäre mir jetzt nicht abgegangen, wenn es nicht drauf gewesen wäre. Und ich sag's, wie es ist. Ich habe diesen Song irgendwann weitergeskippt.
Ich versuche dir mal schnell zu erklären, warum das ein Hit geworden ist. Room with a View war der Titelsong von Wilder Westen inklusive. Das war so eine Mini-Fernsehserie von Dieter Wedel. Damals hat man das Fernsehspiel genannt. Heute sagt man wahrscheinlich dann TV-Event. Jetzt schon in der Mediathek und in 3 Wochen dann im Free-TV. Tony Carey ist ein Amerikaner und mittlerweile aber ein fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Er war Mitglied bei Rainbow, dann in den 80er Jahren bei Planet P Project. Why Me war ein Hit in Amerika und auch bei uns in Rockdiscos. Also eigentlich ist das ein Rocker. Hat hier viel mit Peter Maffay zusammengearbeitet, auch bei Tabaluga. Und eben sehr viele Film- und Fernseh-Soundtracks gemacht. Und so ist eben dieser große Hit Room with a View entstanden. Und eigentlich ist das genauso der Kuschelrock auch aus dieser Zeit. Schade, dass wir dich da nicht mit versöhnen können.
Ja, sorry.
Dabei kommt nämlich das eigentlich schlimme Lied erst jetzt.
Ja, da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Koreana mit Loving You, Loving Me.
Love Ma Zambo, Love Ma He.
Und weil es in Klammern bei YouTube auch dahinter steht, ist es mir direkt aufgefallen. Produziert von Giorgio Moroder. Und dann war ich ein bisschen schockiert, ja, was dann gekommen ist, als ich auf Play gedrückt habe.
Genau. Also das ist genau der Punkt. Die Nummer ist Füllmaterial. Also Koreana aus Südkorea hat neben einem Nummer 1-Hit in Deutschland mit Hand in Hand, ich darf zitieren, Hand in Hand we stand all across the land. Das reicht nicht für den Literaturnobelpreis, aber für die Nummer 1 in Deutschland. Woher kommt's? 1988 haben die Olympischen Sommerspiele in Seoul stattgefunden. Giorgio Moroder, eben die Produzentenlegende schlechthin, hat für Olympia 1984 schon einen erfolgreichen Soundtrack erarbeitet. Also hat er quasi ein Abo für sowas bekommen und dann eben mit Musikern aus Südkorea das entsprechend hinproduziert. Aber bei allem Respekt vor Giorgio Moroders Lebenswerk, das ist echt von vorn bis hinten lieblos dahin gebarzt.
Finde ich auch ein bisschen. Also ich meine, wir hatten es schon mal, Giorgio Moroder hat unter anderem auch Donna Summer produziert und ich bin ein riesen Donna Summer-Fan und deswegen halte ich auch auf ihn sehr, sehr viel. Hat natürlich auch noch ganz, ganz viele andere tolle Bands produziert und ja, Songs produziert. Und dann dachte ich mir echt so, hoppala, was ist denn da passiert? Aber wieso macht er denn sowas? Wurde er gezwungen?
Nein, nein. Also das ist im Prinzip so Auftragsarbeit oder halt so, ja, du hast mal was, das hat Erfolg und du wirst gefragt und du kriegst viel Geld dafür und dafür hast du dann halt mal wieder Zeit und Lust, naja, gut, für andere Projekte, die vielleicht nicht so viel Geld bringen, die dir aber mehr am Herzen liegen. Vermute ich jetzt mal.
Na gut.
Und wo wir mit Giorgio Moroder, dem Südtiroler, schon mal in Italien sind, bleiben wir noch ein bisschen da mit Gianna Nannini, Un ragazzo come te.
Dachte ich mir doch, dass das ein Übergang für dich nämlich ist, sonst hätte ich ihn jetzt gemacht, aber...
Wenn ich mal ein bisschen Ahnung von Erdkunde habe.
Und da kommen wieder meine Kindheitserinnerungen, wo wir wieder bei dem Punkt sind, was du gesagt hast, so ein bisschen Erwachsenenpop irgendwie, weil das damals echt so die Musik von meinen Eltern irgendwie alles so war. Vor allen Dingen Gianna Nannini ganz, 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 ganz viel, weil die besten Freunde oder der beste Freund von meinen Eltern Italiener ist und wir bei denen sehr, sehr viel immer zu Besuch waren am Wochenende oder die waren bei uns und diese Musik lief rauf und runter, 24 Stunden, auch Bello e Impossibile, ich entschuldige mich an dieser Stelle für mein Italienisch, oder auch Un'estate Italiana.
Ja, übrigens von Giorgio Moroder produziert.
Da hammert wieder. Kann nämlich doch ganz tolle Sachen. Krasse Stimme hat die auf jeden Fall. Die hört man irgendwie sofort raus. Gut, sie schreit halt auch immer so einen ganz leichten Ticken, aber nicht so, dass es nervt. Halt genauso das richtige Zünglein an der Waage.
Das fand ich jetzt mal interessant, wie du eben Gianna Nannini wahrgenommen hast, weil für mich war die eben immer irgendwie da. Gerade im bayerischen Radio sind ihre 80er-Jahre-Nummern immer da gewesen, weil der Bayer ja auch eine ganz besondere Beziehung zu Italien hat aufgrund der Nähe.
Da kommen wieder die Erdkundekenntnisse.
Deswegen hat es mich jetzt mal interessiert, ob man denn auch noch in Hannover Italien kennt.
Ist bis nach Niedersachsen geströmt.
Gianna Nannini war jetzt weniger in den Singlecharts vertreten, aber die Alben haben sich immer super verkauft. Und ich finde sehr bemerkenswert, dass sich bei ihr wirklich immer die Waage hält zwischen Kunst und Kommerz. Also mal hat sie ein Rockbrett abgeliefert, dann einen Schleicher, eben sowas wie Un ragazzo come te. Wirklich so Italo-Pop-Schlager, sowas wie Un'estate Italiana, Liebeslieder, aber eben auch mal was Sozialkritisches wieder zwischendrin, dann mal Drei-Groschen-Oper und so weiter. Also wirklich tolle Frau.
We like. Daumen hoch, Gianna.
Außer Un'estate Italiana, das findet sie übrigens selber doof. Aber ist halt einfach mit der WM 1990 eng verbunden und mit diesem grandiosen Sieg über Argentinien und Franz Beckenbauer, der in den Abendhimmel von Rom starrt. Aber du kannst dir wieder mit Fußball nichts anfangen. Hei, hei, hei.
Das ist korrekt. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber mach mal.
Dann schneiden wir das an dieser Stelle raus und warten, bis wir den WM-Sampler 1990 besprechen.
A Little Respect von Erasure ist der nächste Song.
Die waren ja in den Jahren 86 bis 92 immer irgendwie in den Charts. Immer Top 20. Sind auch heute immer noch unterwegs. Aber bitte aufhören. Weil die neuen Songs sind wirklich so dermaßen hinterher, die stinken so ab gegen die Sachen aus den 80ern und 90ern. Das tut mir immer fast ein bisschen weh, wenn ich die höre. Vince Clarke hatten wir ja auch schon hier bei den Sampler Stories. Der war mal bei Depeche Mode zur Zeit von Just Can't Get Enough, hat dann eben Yazoo mit Alison Moyet gegründet. Und im Prinzip ist Erasure die Fortsetzung davon, weil eben der Sänger Andy Bell stimmlich schon Ähnlichkeiten hat zu Alison Moyet.
Ich habe diesen Song oder auch die Band super, super viel in den Nullern gehört, also die alten Songs, habe ich in meiner Pubertät-Teenie-Phase so voll für mich entdeckt und verbinde ich, auch wenn es nicht auf dem Soundtrack ist, immer unheimlich mit Breakfast Club und das hat eine total spezielle Stimmung für mich, weil das sind irgendwie so Sachen, die ich miteinander einfach assoziiere, weil ich das da halt viel gehört habe und diesen Film super häufig in der Zeit geschaut habe und das passt irgendwie alles so in meinem Kopf so zusammen, sind für mich ganz große Teenie-Erinnerungen.
Jetzt kriegst du erstmal ein Fleißbildchen, weil du wieder einen Film gesehen hast, der wichtig ist. Breakfast Club, der Frühstücksclub. Über den haben wir auch schon mal kurz gesprochen. Da sind wir, glaube ich, über St. Elmo's Fire draufgekommen.
Heute räume ich aber ab.
Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass du sagst, ja, A Little Respect kenne ich aber in der Rockversion von Wheaties aus den 2000ern. Und Erasure kenne ich, weil die mal Aberlieder gecovert haben, sehr erfolgreich. Aber schön, dann wenn wir da schon zueinander kommen, dann ist ja alles wunderbar. Jetzt kommen wir zu Level 42 und Take a Look. Da sind wir auf Ives Superhit-Parade, so ein bisschen in dem Bereich. Von dem Interpreten habe ich schon mal was gehört, aber den Song habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Das ist so die Überschrift für die nächsten Lieder.
Das ist bei mir die Überschrift schon bei einigen Songs gewesen tatsächlich, aber bei dem jetzt auch wieder total, ja.
Jetzt kommt es eben nochmal so geballt. Lessons in Love war der große Hit von Level 42 bei uns. Das war 1986. Davor und danach gab es aber auch noch einige. Bei uns waren das so, ja, sagen wir mal, Abteilung nettes Radiofutter. In England waren es meistens Top-10-Hits. Mark King, der Sänger, der gilt als Ausnahmebassist, der kann das so gut, da waren seine Hände wirklich mal im Wert von 1 Million Pfund versichert. Und eigentlich hat er als Schlagzeuger angefangen hat gesagt, zwölf Jahre lang war ich Drummer, aber meine erste Band konnte keinen gebrauchen. Also haben sie mir halt mal einen Bass in die Hand gedrückt und sagen, probier's mal damit.
What?
Manchmal sind die schönsten Geschichten im Pop einfach nur Zufall. Der Bandname kommt aus dem Roman Per Anhalter durch die Galaxis, denn da ist ja die Antwort auf die Frage aller Fragen 42. Deswegen Level 42. Hast du Per Anhalter durch die Galaxis gesehen, gelesen, gehört?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Unbedingt nachholen, denn da wirst du vieles wiederentdecken, was die Popgeschichte geprägt hat. Zum Beispiel den paranoiden Androiden, den Paranoid Android von Radiohead.
Auch das notiert. Der nächste Song, The Big One von Black. Und du hast es schon angekündigt, es kommt jetzt so eine Reihe, aber da ist es auch wieder genau so. The Big One hat mir jetzt nichts gesagt, aber der Hit Wonderful Life kenne ich rauf und runter. The Big One finde ich aber trotzdem einen ganz schönen Song eigentlich. Ich mag das Saxophon vor allem echt ganz gerne da drin.
Das freut mich jetzt wirklich sehr, dass dich Black auch so anspricht. Ich werde immer sehr traurig, denn Black alias Colin Wernkamp, weil im Internetzeitalter hat er nur noch seinen normalen Namen benutzt, weil sich eben Black oder Black Music nicht so gut googeln lässt. Also es lässt sich schon googeln, aber es wird eben dann schwer, ihn zu finden. Black mochte ich wirklich sehr. Er war 2015 nochmal auf Tour und ich wollte ihn mir anschauen. Dann hat es kurzfristig nicht hingehauen. Und ein paar Wochen später kam dann die Meldung, er ist bei einem Autounfall sehr schwer verletzt worden und auch verstorben.
Okay.
Und deswegen habe ich da immer so einen kleinen Kloß im Hals, wenn es um Black geht. Wonderful Life, großartig. Auch Everything's Coming Up Roses. Er hatte wirklich immer sehr schöne Melodien. Klang auch immer ein bisschen traurig, bisschen düster. Aber ich mochte das wirklich sehr, sehr, sehr. Auch The Big One war eben noch so ein kleiner Hit. Und ich habe mich wirklich gefreut, den mal wieder zu hören. Das sind so meine 80er, ne? Songs, die in einer gerechten Welt Riesenhits geworden wären. Und das muss ich auch Black zugute halten, weil das Saxophon geht ja auch immer so ein bisschen als Cheesy-Instrument. Also ja, 80er, Plastikpop und sowas. Aber ich finde auch, so im Gesamtwerk von Black, er hat es wirklich geschafft, das Saxophon, oft auch ein Tenorsaxophon, super stilvoll einzubinden.
Fand ich auch wirklich ganz, ganz toll. Also schöner Song, wirklich.
Eine Perle, die wir da wiederentdeckt haben.
Absolut. Nicht ganz so eine große Perle, wie ich finde. Unsere nächste Künstlerin auf der Platte, Sandra mit Secret Land.
Du beleidigst hier gerade einen der größten Stars der 80er.
Jetzt Moment mal, ich habe Punkt 1 niemanden beleidigt. Ich habe gesagt, nicht eine ganz so große Perle meiner Meinung nach. Ja, ich finde die Stimme halt wirklich super nervig. Und ich hatte instantly so eine Assoziation. Ich weiß nicht, ob du How I Met Your Mother gesehen hast.
Nicht spoilern, ich muss das tatsächlich noch nachholen. Da kannst du jetzt alles, wo ich dich immer ärgere, was du für Filme nicht geguckt hast, die habe ich alle gesehen. Dafür habe ich es noch nicht geschafft, How I Met Your Mother mehr reinzuziehen.
Okay, ich spoiler nicht, aber eine Sache, du wirst dich, es ist mehr so ein Teaser, weil du umso mehr macht es dir Lust, es anzuschauen. Robin hat ja so ein bisschen ein alter Ego, Robin Scherbatsky, weil sie ihr Secret so ein bisschen eine Zeit lang, aber was dann recht schnell auffliegt, ist, dass sie ein Teenie-Star in Kanada war. Und ihr Name da, Robin Sparkles. Und es gibt so einen Song dann, das ist dann ihr zweiter, den sie irgendwann entdecken, Sandcastles in the Sand. Und der hat mich sehr stark stimmlich daran erinnert. Und das ist halt wirklich so eine Parodie und ich konnte diesen Song deswegen leider Gottes überhaupt nicht ernst nehmen. Also jetzt wieder zurück zu Sandra. Mir habe ich mich ganz, ganz schwer getan. Ich finde die Stimme wirklich super, super nervig. Aber die Produktion und die Instrumentierung fand ich ganz spannend, ehrlich gesagt. Der Song an sich hat mir gut gefallen, so vom Arrangement.
Da hast du mich jetzt wirklich wieder beeindruckt, weil du den Kern der 80er gerade getroffen hast. Über die Stimme von Sandra, ja, kann man streiten, aber sie war mega erfolgreich. Sie hat jedes Jahr einen Bravo Otto bekommen, selbst wenn sie gar nicht gesungen hat, glaube ich. Produziert hat die Nummern immer ihr damaliger Ehemann, Michael Cretu, der später auch mit Enigma ganz große Erfolge hatte und eben auch schon vor Sandra und danach sehr viele Nummern, die du so kennst. Wenn du guckst, Produzent steht gerne mal drauf, Michael Cretu. Der zweite Mann im Tonstudio, den hörst du auch im Background singen, Hubert K.
Ei, Gottes Willen. Sind wir jetzt wieder beim Dschungel? Nee, warte mal, das war, glaube ich, Promi Big Brother oder so.
Richtig.
Anyhow.
Und das tut mir wirklich, das ist eigentlich eine der großen tragischen Figuren der deutschen Popmusik. Denn der war ja wirklich selber als Sänger zur Zeit der Neuen Deutschen Welle sehr erfolgreich, war dann auch so schlau, als er gesehen hat, okay, das mit der deutschsprachigen Musik funktioniert nicht mehr ganz so gut. Dann hat er Englisch gesungen, hat eben sehr viel für andere produziert, im Team mit Michael Cretu. Und tatsächlich die männlichen Stimmen bei Sandra-Songs, auch wenn in den Videoclips gerne mal andere Männer da rumhüpfen, es ist meistens Hubert Kahr. Und dass dann einer so abstürzen kann und nur noch zum Faxenkasper in irgendwelchen Reality-Shows wird, das tut dann schon weh, weil man eben ja auch weiß, dass bei ihm da eine Krankheit dahinter steckt. Also er hat eine ganz fiese Form der Depression. Aber eben in den 80ern, da war die Welt noch in Ordnung. Da war er mit Sandra und Michael Cretu dicke befreundet. Ich glaube, er war sogar Trauzeuge bei der Hochzeit.
Ja, good for them. Voll nice.
Und die haben eben echt das ganze Jahrzehnt hindurch einen Hit nach dem anderen abgeliefert. Interessanterweise, weil du sagst, die Stimme von Sandra, aber es hat halt doch insgesamt wieder gut gepasst, oder weil wir es auch gerade hatten von zur falschen Zeit am falschen Ort. Guten Jahr vorher gab es die Nummer schon mal, hieß Trenchcoat Man von einer Band namens Fabrik und ist gar nichts geworden, ist völlig untergegangen und dann halt hier Cretu und K nochmal drüber und Sandra vors Mikro und zack.
Schon wird's was. Sind wir wieder im Timing.
So, jetzt haben wir schon viel geredet, aber jetzt müssen wir noch eine große Lobhudelei starten auf Shakespeare's Sister. Break My Heart ist auf Alfs Superhit-Parade drauf. Völliger Flop, aber trotzdem wird es eine Lobhudelei geben. Möchtest du noch mal was sagen? Weil die nächsten 10 Minuten rede ich.
Ich stelle eine Stoppuhr und ich sage Feuer frei.
Okay, auf Alfs Superhit-Parade ist jetzt leider nur Break My Heart, was ein ziemlicher Flop war. Aber grundsätzlich ist es wirklich eine völlig unterbewertete Band. Ich ärgere mich jedes Mal, dass in den Listen vor allem der besten Bands und Alben der 90er Shakespeare's Sister nie auftaucht, weil das fand ich wirklich beeindruckende, tolle Popmusik. Fangen wir mal beim Anfang an. She Won Fahey, die war bei Bananarama. Mega erfolgreiche 80er Jahre Girl Group. Da wurden aber die Hits im Laufe der Zeit immer seichter. Und She Won kam eher aus dem Punk, war Ende der 80er auch verheiratet mit Dave Stewart von den Eurythmics, ist aus Bananarama ausgestiegen und hat sich eben als Soloprojekt Shakespeare's Sister ausgedacht. So nach dem Motto, ich will mal ein bisschen mehr Kunst machen wieder. Die erste Single, Break My Heart, ging komplett unter. Und dann gab es einen ganz schlauen Schachzug. Denn sie haben einfach mal die Background-Sängerin nach vorne geholt. Marcella Detroit, die war da mit im Team. Und das ist eine Stimme, die kennst du aus dem Eric Clapton-Hit Lay Down Sally oder auch aus Promises.
Oh.
Wenn du das mit dem Kopfhörer hörst, dann hörst du ganz klar eine sehr hohe, aber auch sehr kräftige Frauenstimme und das ist Marcella Detroit. Und das hat sich super ergänzt. Das ist so ein faszinierender Gegensatz mit der Stimme von She Won, weil die ist ja eher düsterer und ein bisschen brüchiger vielleicht auch. Jetzt sind also beide fortan als Duo aufgetreten und schon lief's. Also das erste Album mit Nachfolgehits wie Your History war ein Achtungserfolg und dann eben 1992 gab es das zweite Album Hormonally Yours mit so faszinierenden Hits wie Stay oder Hello, Turn Your Radio On. Und ich fand das großartig, war da großer Fan. Aber so faszinierend die Gegensätze musikalisch, so schwierig war es dann im richtigen Leben. Backstage hat es ordentlich gekracht zwischen den beiden.
So Tic-Tac-Toe-mäßig.
Es wurde nicht öffentlich, aber was berichtet wird, ging das wohl im Tourbus immer ordentlich ab. Es sind eben zwei grundverschiedene Charaktere und die beiden haben wirklich 26 Jahre lang kein Wort miteinander geredet. Also ziemlich genau zu deiner Geburt 1993 haben sie damit angefangen.
Sorry.
Und zu deinem 26. Geburtstag haben sie dann sich endlich wieder vertragen. Sie haben wieder neue Songs am Start und tatsächlich mag ich sie immer noch.
20 Sekunden hättest du noch gehabt, Björn. Nee, kann ich voll verstehen. Also
geht ins Netz, kauft das letzte Album von Shakespeare's Sister. Es ist so eine Kombination aus Best-of und neuen Songs. Und da steht eben auch ein Interview mit den beiden drin. Und sie schildern nochmal, wie schwierig das damals war. Und es war doch alles nicht so gemeint. Und wie schön es ist, dass sie sich jetzt vertragen und besser verstehen als je zuvor. Und es war wohl wirklich auch so, dass She Won ziemlich viel verbrannte Erde im Pop-Business hinterlassen hat. Weil sie hat gesagt, der Anlass für sie, sich mit Marcella zu versöhnen und Shakespeare's Sister wieder zu beleben, war, dass sie sich gerade mit Bananarama versöhnt hat. Also bei der alten Band hat sie auch schon den Krach. Mit der alten Band hat es dann auch schon Krach. Und dann so kommt man halt irgendwann im Leben mal in die Phase, wo man sagt, och.
Jetzt räume ich mal auf.
Ich muss mal telefonieren und muss sagen, Tschuldi.
Sorry.
Also ich rufe dann auch in 26 Jahren alle an, die ich in diesem Podcast mal beleidigt habe, und entschuldige mich.
Also ich kann deine Begeisterung schon verstehen. Ich kannte Shakespeare Sisters jetzt nicht so detailliert, wie du das hier vorgetragen hast. Ich entschuldige mich dafür, Björn. Aber Break My Heart fand ich jetzt schon echt coolen Song. Finde ich ja auch jetzt wieder schön arrangiert, weil wir ja zwischendurch auch ein bisschen softer und softpoppiger gewesen sind in der Platte hier. Und jetzt nähern wir uns ja dem Ende und wir enden so ein bisschen, wie wir angefangen haben, irgendwie so mit so starken Power-Dance-Frauensongs irgendwie. Finde ich cool. Das ist auch das Stichwort für den letzten Titel auf dieser Platte, Salt and Pepper mit Twist and Shout. Salt and Pepper mochte ich schon immer auch endgerne, kenne ich auch gefühlt schon immer. Natürlich irgendwie so durch die ganzen Hits, Push It, What a Man und so weiter. Erste Intuition war wieder erstmal, brauchst du das Cover jetzt? Und wenn man so ein bisschen reinhört, denke ich mir so, ja, das ist ein Cover, das lohnt sich. Ich finde es sehr unterhaltsam.
Es denkt ja jeder mal, die Beatles. Aber nee, die haben selber die Nummer seinerzeit im Radio gehört, in der Version der Isley Brothers. Und die Urversion ist von Top Notes. Da hieß der Song noch Shake It Up, Baby. Und das, ich finde gerade diese Zeile, wenn Salt and Pepper das so rausrotzen, Shake It Up, Baby, now. Das hat schon auch nochmal einen ganz eigenen Charme. Überhaupt Salt and Pepper, weil wir ja immer viel diskutieren, auch über Frauen im Pop, Frauen im Rock, Frauen im Hip-Hop. Schon beachtlich. Also 1988 wussten noch die wenigsten in Deutschland, was es mit Rap und mit Hip-Hop auf sich hat. Und
genau so.
Eine der erfolgreichsten oder mit einer der ersten Bands aus dem Bereich, die bei uns in die Charts kommt, ist eine Frauenband.
Voll, aber auch Hammer. Das ist halt so, ich kann es nicht anders sagen, so richtiger Auf-die-Fresse-Rap von den beiden. Das ist halt ganz, ganz großes Kino.
Mensch, da sind wir ja jetzt ganz schön rumgekommen in der bunten Welt der Popmusik. Durchs ganze popkulturelle Universum hat uns Alf da geführt. Von Melmac über das Garagendach der Tenners, über Hits aus Deutschland, Hits aus Südkorea. Also da war ja wirklich alles dabei. Das ist ja fast wie beim Eurovision Song Contest. Zwinker.
Und das greife ich doch gleich auf. Denn jetzt kommt ein ganz besonderer Moment für mich und Björn, beziehungsweise jetzt wird ja schon mal angeteasert. Wir freuen uns jetzt schon wie kleine Kinder, denn Björn und ich sind ganz, ganz große Fans vom Eurovision Song Contest.
Aus unterschiedlichen Motiven.
Das sagst du jetzt noch. Das werden wir noch genau herausfinden, aus was für Motiven.
Ich sitze alle Jahre wieder davor und denke mir...
Und ich sitze alle Jahre wieder davor und denke mir, geile Nummer, Mann, ich feiere diesen Auftritt. Nicht immer unbedingt aus musikalischen Gründen, aber einfach, weil ich es very, very entertaining finde. Aber auf all das werden wir nächste Woche genauer eingehen, denn dann suchen, passend zum Eurovision Song Contest, der am 22. Mai laufen wird, suchen Björn und ich unsere Top 5 ESC-Songs, die uns am meisten im Gedächtnis geblieben sind, raus.
Und die Regel ist, es darf nur einer von Ralf Siegel sein.
Das kriegen wir hin, glaube ich.
Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter und abonniert Sampler Stories auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Mixcloud.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.